zu Hause an den Bildschirmen sehe ich leider nicht, aber die Frage gilt auch euch. Wer von euch hat schon einmal in einem Zelt geschlafen? Das dachte ich mir, wenn ihr euch umschaut, das sind so ziemlich alle. Also ich würde mal sagen, 95% von uns wissen, wie es ist zu zelten. Und ich möchte euch heute einen Bibeltext vorlesen, in dem auch gezeltet wird. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch von meiner schlimmsten Zelterfahrung berichten. Ja, beim Zelten kann einiges schiefgehen, das Material kann nicht stimmen, das Wetter ist vielleicht schlecht, die Gemeinschaft ist vielleicht nicht so gut. Aber meine schlimmste Zelterfahrung, vielleicht denkt ihr kurz an eure schlimmste Zelterfahrung zurück. Also meine war die, als wir als Jugendliche zum ersten Mal eigentlich weg von zu Hause, ja, 5 Jugendliche, 5 Freunde zelten in Frankreich. Und das Schlimmste daran waren unsere Zeltnachbarn. Die haben nämlich bislang in der Nacht, bis morgens um 4 irgendwie Radau gemacht, den Müll immer überall rumliegen lassen. Und als wir am zweiten Tag aufgewacht sind, stand die Polizei neben unserem Zelt, weil nämlich eine tatsächliche Leiche in dem Zelt nebenan gefunden wurde. Also ich kann euch garantieren, ich hatte nichts mit der Leiche zu tun. Glaube ich zumindest. Ja, mich hat zumindest keiner gefragt. Aber das war eine ganz schlechte Zelterfahrung. Es gibt aber auch total positive Erfahrungen beim Zelten. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext, wo genau von einer solchen positiven Erfahrung die Rede ist. Dieser Bibeltext kommt aus Johannes 1. Wer gerne mit aufschlagen möchte, hier im Saal oder auch zu Hause, Johannes 1, Verse 1 bis 14. Dort steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat es nicht erfassen können. Und dann baut Johannes noch eine Beschreibung von Johannes dem Täufer ein, die überspringen wir jetzt mal und dann geht's weiter. Hier. Er war in der Welt, er das Wort, und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen oder Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut und wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Es ist die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Ich finde das faszinierend, wie Johannes sein Buch beginnt. Er beginnt, am Anfang war das Wort. Das erinnert uns natürlich sofort an 1. Mose 1, Vers 1. Ja, die Bibel überhaupt beginnt damit. Am Anfang war die Erde wüst und leer und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dann kommt das Wort und aus dem Wort heraus entsteht alles. Johannes fängt am Beginn der Welt an und knüpft da an und führt es jetzt weiter. Und gleichzeitig dieser erste Abschnitt ist ja irgendwie ein bisschen mystisch, oder nicht? Was soll man damit anfangen? Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und es war schon immer bei Gott. Und irgendwie... ist ein bisschen schwammig, oder? Nicht so richtig zu greifen. Was will Johannes uns hier sagen? Er führt hier wesentliche Begriffe ein. Das Leben, das Licht, das Wort, die Dunkelheit. Begriffe, die wir im Johannesevangelium anschließend noch ganz viel sehen werden. Er knüpft also nicht nur am Beginn der Welt an, sondern gibt auch sowas wie eine Agenda für sein Buch. Spannend. Und dann kommt aber der eigentlich wichtige Vers. In Vers 14. Dort wird wieder an das Wort angeschlossen. Etwas, was zu der damaligen Zeit total in war. Die philosophische Richtung der Stoiker war eine, die zu Johanneszeiten eine sehr prägende Auswirkung hatte in der damaligen Zeit. Und die standen auf sowas. Die standen auf so mystische, unkonkrete Dinge. Ja, da göttliche Prinzipien erkennen. In allen Gegenständen, so haben die Stoiker gesagt, in der Hüle, so braucht es ein göttliches Ordnungsprinzip. Das ist Logos, das Wort. Ah, also Johannes schließt bei einer philosophischen Richtung an, die zu seiner Zeit sehr viel Zulauf hatte und fängt genauso mystisch und unkonkret an. Und jetzt wird er aber wieder konkret. Er nimmt dieses Wort auf und sagt, er, das Wort, wurde ein Mensch. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Das Fleisch steht im Judentum für vieles, unter anderem für die sündigen Gelüste des Körpers. Aber hier steht Fleisch als Codewort für etwas, was man anfassen kann. Etwas Konkretes, etwas Physisches. Dieses Abstrakte, irgendwie nicht Greifbare wird konkret. Es wird anfassbar. Das Blut im Jüdischen steht für das Leben. Es wird anfassbar und es wird lebendig. Hier kommt jemand, das Wort, und aus etwas Mystischem entsteht etwas, was erlebbar ist, erfahrbar, zum Anfassen. In unserem Zentrum des Glaubens steht nicht irgendeine Statue oder ein Nirvana in uns oder ein Regelset, was wir befolgen müssen. In unserem Zentrum steht ein erlebbarer, anfassbarer Gott. Ein Gott, der sich selbst zum Menschen gemacht hat. Wow, quietschfidel. Man könnte auch sagen, ein lebendiger Körper. Gott wird ein lebendiger Körper. Stellen wir uns mal vor, nehmen wir mal an, es gibt einen Gott, der vielleicht diese Welt gemacht hat. Ich bin davon überzeugt, ja, der das in der Hand hält, der über den Zeiten schwebt. Und dieser großartige Gott wird Mensch. Wow. Die Theologen haben immer so komplizierte Begriffe, die sie für solche Sachen dann finden. Ja, hier war der, ist der Begriff der Inkarnation. Inkarnation. Zwei lateinische Begriffe eigentlich, die aneinandergesetzt werden. In etwas hinein, kana, das Fleisch, ja, in das Fleisch kommen. Die Fleischwerdung Jesu könnte man irgendwie ein bisschen kompliziert übersetzen. Wir haben auch solche Redensarten. Wir haben so Redensarten, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Ist euch das Tragen der Maske und die Aha-Regeln schon in Fleisch und Blut übergegangen? Ich hoffe nicht. Manches andere vielleicht schon, ja? Wenn etwas in Fleisch und Blut übergeht, dann machen wir es uns zu eigen. Dann wird es Teil von uns. Dann wird es zur Routine. Und so ist es doch auch hier. Jesus kommt und er gibt sich da ganz rein. Nicht irgendwie so distanziert für den Moment, dauerhaft. Er wird Teil davon. Es geht in Fleisch und Blut über. Nicht nur vorübergehend. Und jetzt kommt in Vers 14 dieser Satz, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Es ist die Herrlichkeit, die ihm Vater gegeben wurde. Vom Vater gegeben wurde, ihm, dem einzigen Sohn. Und hier kommt ein griechischer Begriff, der da heißt, er wohnte unter uns. Er kam in unsere Mitte. Der griechische Begriff heißt skeno. Wenn ihr gerne wollt, dürft ihr es gerne alle mal mit mir sagen. Skeno. Skeno. Skeno heißt wohnen oder zelten. Also, Jesus kam und zeltete unter uns. Er wohnte unter uns, er zog in die Wohnung nebenan. Stellt euch mal vor, Jesus würde in die Wohnung nebenan bei euch einziehen. Das wäre doch mal ein Ereignis, oder? Wenn Jesus leibhaftig in Person in der Wohnung neben euch wohnen würde, was würdet ihr ihn als erstes fragen? Was würdet ihr vielleicht von ihm euch erhoffen? Wie wäre diese Wohngemeinschaft, wenn Jesus neben euch wohnen würde? Jesus meldet sich im Himmel ab und er wird Teil unserer Welt. Er zeltet unter uns. Euer Nachbar ist kein geringerer als Gott selbst. Wenn Jesus für dich greifbar werden würde, wenn er bei dir nebenan einziehen würde, was würdest du dir von ihm wünschen? Mit welchen Fragen oder vielleicht auch Vorwürfen oder Zweifeln oder Ängsten oder Freuden würdest du auf ihn zugehen? Wenn Corona nicht ist, zu welcher Party würdest du ihn einladen oder vielleicht auch lieber nicht? Jesus wird greifbar. Gott macht sich erlebbar. Gott macht sich als einer von uns erlebbar. Und wie das passiert, was das bedeutet, sagt uns Johannes auch. Johannes kann uns davon berichten, denn er hat es gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wenn Jesus nebenan einzieht, dann sehen wir Herrlichkeit. Dann kommt da keiner, der uns erstmal Vorschriften macht. Übrigens, du hast die Treppe nicht geputzt und der Müll ist nicht rausgetragen oder an der falschen Stelle eingeworfen worden. Ja? Nein, die Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Kein böser, strenger, fordernder Gott, ein gnädiger Gott. Keine vorenthaltenen Informationen oder Fake News oder leere Versprechungen. Wahrheit, Orientierung. Wo brauchst du gerade ein Stück von dieser Herrlichkeit in deinem Leben? Ist es vielleicht die Pandemie, die dich herausfordert beim Homeschooling oder emotional oder finanziell? Und würdest du dir da etwas mehr von Gottes Herrlichkeit wünschen? Die gute Antwort ist, Gott ist da, nebenan, eingezogen in die Wohnung. Stehst du vielleicht vor einer Prüfung oder bei der Arbeit vor einer herausfordernden Situation? Jesus ist da, er sitzt neben dir, er geht mit. Oder befindest du dich in einer schwierigen Beziehung? Jesus zeltet unter uns, er wird einer von uns, er hat das alles selbst durchlebt und ist mittendrin dabei. Wo brauchst du gerade vielleicht weniger Druck, weniger Leistungsdruck vielleicht, sondern mehr Gnade? Wo brauchst du Orientierung, Wahrheit? Bei ihm, bei Jesus ist Gnade und Wahrheit da. Die Umstände werden dadurch nicht immer besser. Gott macht die Umstände deswegen nicht weg, aber in den Umständen ist unser Gott mit dabei. Ich möchte euch ein paar weitere Geschichten erzählen. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass es spitz auf Knopf stand in meinem Leben. Also lebensgefährliche Situationen. Ich bin zum Beispiel ein passionierter Bootsfahrer. Also mit einem Boot über einen größeren See oder auf dem offenen Meer entlangfahren, das mag ich. Ich war schon mehrfach in Stürmen, wo nicht mehr ganz klar war, ob wir es ans Ufer schaffen werden. Einmal zum Beispiel ist die Maschine ausgefallen im Sturm. Das ist eine lebensgefährliche Situation. Und in dieser lebensgefährlichen Situation ist man natürlich total angespannt, waren wir auch. Ja, was für eine Lüge wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich schwebte da so über den Dingen und was kommt, kommt halt. Nein, natürlich ist man angespannt, ja. Das Adrenalin ist da. Und gleichzeitig habe ich in mir irgendwo so einen inneren Frieden, eine Ruhe gefunden. Ich bin in Gottes Hand, ja. Wie sagt man das vor Gericht und auf hoher See, ist man in Gottes Hand oder so ähnlich geht das Sprichwort, oder? Also ich habe diese Nähe gespürt, dass Gott da ist, obwohl die Umstände außenrum völlig turbulent waren. In meinen frühen jugendlichen Jahren habe ich die ersten drei Autos, die ich besessen habe, geschrottet. Keine Angst, Freunde, wenn man mit mir mitfahrt, ja, also die letzten drei Autos hatte ich nicht mehr geschrottet. Also es gibt eine positive Entwicklung in meinem Leben. Aber die ersten drei Autos hatte ich geschrottet. Da gab es die Situation, dass ich auf der spanischen Autobahn gefahren bin und eingeschlafen bin während dem Fahren. Und ich wusste es ja nicht, ich habe es ja nur dann den Schock erlebt, aber der LKW-Fahrer hinter mir sagte, ich hätte mich auf der Autobahn viermal überschlagen. Wenn man das Auto hinterher gesehen hat, hat man das auch glauben können. In der Situation dachte ich natürlich an in dem Moment, wo ich wieder aufgewacht bin, wo es diesen Schlag gibt, ja, dachte ich natürlich an nichts Heiliges, sondern einfach war der Körper mit Adrenalin gefüllt. Aber ich habe Gott in dieser Situation erlebt, dass nämlich dieser LKW-Fahrer, der da hinter mir gefahren ist, Christ war, was in Spanien selten der Fall ist, also überzeugter, gläubiger Christ, der mich aufgenommen hat, der mich gepflegt hat, der mich in seine Familie integriert hat, der mich für zwei Tage lang begleitet hat, um mich dann wieder auf den Weg zu bringen. Die Umstände waren dramatisch, aber Gott war da, mittendrin, hatte irgendwie sein Personal direkt nebenan. Und ob das so dramatische Dinge sind, wie ich sie jetzt erzähle, oder das, was wir im Leben eben erleben. Trauer zum Beispiel über den Tod eines nahen Angehörigen. Gott ist da. In dem Tumult gibt es den Ort, wo unser Nachbar uns zur Seite stehen will. Oder freudige Erlebnisse, die wir feiern, auch dann ist Gott da. In welchen Situationen brauchst du einen solchen Gott, der so persönlich wird, dass er dir begegnet, dass er da ist? In der Bibel wurde schon häufiger gezeltet. Ich möchte mit euch gerne mal einen Schnelldurchlauf im Zeitraffer durch einige Bibelstellen gehen, wo Gott schon mal gezeltet hat in der Vergangenheit. Zum Beispiel steht in 2. Mose 25, 8, als das Volk durch Ägypten nach Israel wandert, ja, eine lange Wanderung, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, denn ich will in ihrer Mitte wohnen. Gott ist schon längst von Anfang an der Welt unterwegs in die Richtung zu uns. Bei uns seine Wohnung aufzuschlagen. Ja, später heißt 2. Mose 29, ich werde mitten unter dem Volk Israel wohnen und als ihr Gott bei ihnen sein. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen. Hier ist die Rede vom Zelt. Gott schlägt sein Zelt auf in der Mitte des Volkes und dort wird er erlebbar. Weitere Bibelverse, 1 zu viel, 2. Mose 33, von da an schlug Mose jedes Mal, wenn das Volk Rast machte, außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Wer von den Leuten im Volk eine Weisung oder Entscheidung des Herrn suchte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose zu diesem Zelt ging, standen alle auf, traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie blickten ihm nach, bis er in dem Zelt verschwunden war. Und wenn Mose in das Zelt ging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Der Herr sprach mit Mose Auge in Auge, wie ein Mensch mit einem anderen. Etwas, was da Mose vorbehalten wird, die alle anderen stehen auf und sehen ihn laufen, aber Mose darf mit Gott reden. Mose darf zu diesem Zelt gehen und Gott begegnen. Und jetzt kommt Jesus einige tausend Jahre später und zeltet unter uns und macht sich zugänglich für alle von uns. Apostelgeschichte 7, 44 wird die Geschichte nochmal nacherzählt. Wir lesen mal nur den gelb markierten Text hier. Der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind, weil nämlich David ihm einen Palast bauen will. Der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Durch den Propheten Jesaja hat er gesagt, der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Wo ist die Wohnung, in der ich Raum finden könnte? Habe ich nicht mit eigener Hand Himmel und Erde geschaffen? Hier wird nacherzählt, wie Gott sich sträubt, als David ihm eine feste Behausung, einen Tempel bauen will. Gott sagt, nein, es reicht vollkommen, wenn ich in diesem Zelt unter euch bin. Er sagt hier, ich bin viel größer, als dass ich mich in einem Raum gefangen nehmen lassen könnte. Dieses Zelt drückt so was Mobiles aus. Ja, das Zelt kann man abbauen und woanders wieder aufbauen. Und offensichtlich ist Jesus, unser Gott, genauso mobil, dass er nicht festgelegt ist auf einen Ort, auf einen Zeitpunkt, auf eine Kultur, auf einen Kontext, auf eine Sache. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Hier wird das Ganze, finde ich, auf die Spitze getrieben. Gott zeltet nicht nur neben uns, er zieht nicht nur als Nachbar in die Wohnung neben euch ein, er zieht sogar bei uns ein. Irgendwie wieder in uns dieses Mystische, was wir wieder kaum zu greifen kriegen. Gott wird Teil von uns und kommt uns so nahe, wie nur irgendwie möglich. Ja? Und dann der Spannungsbogen zu Ende gedacht, in der Offenbarung, die von Zukünftigem redet, steht, und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, das ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als Gott bei ihnen sein. Und in diesem Zukunftsszenario wird er alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt acht, jetzt mache ich alles neu. Gott hat einen Plan vom Beginn der Welt. Ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und durch das Wort ist alles geschaffen. Als er den Garten Eden anlegt, will er Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Er sucht ihn. Er beruft Abraham, er ist beim Volk Israel dabei. Unser Gott ist einer, der sich immer wieder auf dem Weg zu uns Menschen macht. Versucht, diese Distanz zu überbrücken. Und in Jesus kommt der Klimax, der Höhepunkt der Überbrückung dieser Distanz, indem er einer von uns wird, in der Nachbarschaft zeltet und dann sogar in uns zeltet. Was lernen wir daraus? Ich möchte euch drei Punkte anbieten. Erstens, Gott zeltet unter uns, die Theologen nennen das Inkarnation. Zweitens, Gott hat nicht nur ein Anliegen, eine Mission, so auf meiner Agenda steht auch noch, lass mich mal wieder mit den Menschen Kontakt haben, sondern es ist ein Wesenszug von ihm, sich immer wieder aufzumachen zu uns. Die Theologen haben mal wieder einen schönen Begriff dafür verwendet, die Missio Dei, die Mission Gottes. Aber nicht Mission im Sinne von, ich habe da auch noch einen Agendapunkt, sondern Mission als Wesenszug. Gott scheint ein Gott zu sein, der nicht ohne uns kann und will. Und ich möchte euch etwas Drittes anbieten, was es heißt, was wir erkennen können. Er verfolgt damit ein Ziel. In seinem Wesen verfolgt er ein Ziel. Was ist sein Ziel? Ja, wir können nochmal zurückschauen zu Johannes. Im Vers 12 heißt es, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott hat ein Ziel in seinem Wesen. Ja? Also Gott wird nicht nur Mensch, er zeltet unter uns, er hat nicht nur eine Mission, sondern verkörpert diese Mission. Nein, er hat auch ein Ziel mit uns, das heißt nämlich mehr Familienmitglieder. Einladung, alle sind eingeladen. Und dann noch mehr, eine bessere Welt. Den Himmel auf Erden bringen. An anderer Stelle kommen die Jünger des Johannes des Täufers auf ihn zu und fragen, woran sollen wir erkennen, dass du der Messias bist? Lahme gehen, Blinde sehen und so weiter. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Oder so viel an euch liegt, haltet mit allen Frieden. Die Schöpfung bebauen und bewahren ist ein Stück Himmel auf Erden. Suche der Stadt Bestes. Irgendwie ist da eine gute Nachricht, ein Evangelium, eine gute Nachricht. Evangelium heißt auch gute Nachricht für die Menschen auf dieser Welt. Eine ganzheitliche gute Nachricht, die Gott irgendwie auf dem Herzen trägt. Es ist also nicht nur Transzendenz, so wie Johannes hier anfängt, irgendwas Mystisches, nicht Greifbares, sondern unser Gott ist ein Gott, der sehr konkret wird. Er zieht in unsere Nachbarschaft. Unser Gott ist einer, der ein Anliegen mit dieser Welt hat. Und zwar, weil er es verkörpert, weil es zu seinem Wesen dazugehört. Missio Dei. Und er hat einen Herzschlag, der da heißt, alle sind eingeladen. Und ich will diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht das für dich persönlich aus? Jesus erleben und ihn dann auch verkörpern. Denn wir sind nicht nur Konsumenten dieser Gegenwart Jesus, sondern wir sind genauso aufgerufen, wir nennen es Nachfolge, ihn ebenso zu verkörpern. Was heißt das für dich? In welcher Situation kannst du gerade Jesus verkörpern? Wo kannst du jemanden trotz Pandemie vielleicht nahe kommen, nebenan zelten? Wer braucht ein aufmunterndes Wort oder eine gute Geste oder Unterstützung, welcher Art auch immer? Damit würdest du Gottes Wesenszug aufnehmen, dass er immer in die Richtung des Menschen unterwegs ist und nie in die Distanz. So, dann stellt sich natürlich auch für euch als Gemeinde die Frage, ihr seid am Anfang eines Zukunftsprozesses, was heißt das für euch als Gemeinde? Jesus verkörpern in Heidelberg und Rhein-Neckar. Spannend. Also wir werden am Samstag genau dieser Frage nachgehen. Ja? Was hat Gott an Herzschlag in sich, den er euch gegeben hat? Was legt er euch aufs Herz? Wie könnt ihr an dieser großartigen Vision, dass nämlich Herrlichkeit Gottes erlebbar wird durch eine konkrete Begegnung. Wie könnt ihr da mitwirken? Was bedeutet das für die FEG Heidelberg? Wie kann ein Stück Herrlichkeit, die sich durch Gnade und Wahrheit zeigt, in Heidelberg und Rhein-Neckar Realität werden? Ich bin gespannt. Wir beginnen am Samstag eine solche Reise, wo wir fragen, wie könnt ihr in Heidelberg und Rhein-Neckar zelten? Und ich hoffe, dass daraus ganz viele positive Erlebnisse entstehen, anstelle Leichen nebenan in dem